Deutschlandfunk. Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wenn auf der Bühne gestorben wird, dann ist das nicht selten mit einem längeren Monolog verbunden. Tödlich getroffene Protagonisten haben ein erstaunliches Atem- und Wortvolumen, wenn ihr letztes Minütlein geschlagen hat. Und man wundert sich, wie poetisch und langatmig man mit Dolch in der Brust noch sein kann. Im wahren Leben sind letzte Worte weitaus weniger spektakulär. Wie überhaupt vieles am Tod, an diesem für den Menschen außergewöhnlichsten aller Umstände. Das Hörspiel Deadline nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Rimini Protokoll widmet sich diesem Phänomen. Was für die Hinterbliebenen den absoluten Ausnahmezustand bedeutet, ist Alltag für die Menschen, deren berufliches Wirken da beginnt, wo ein Leben aufhört. Zu Wort kommen Leichenbestatter, Gerichtsmedizinerinnen, Sargträger, Mortalitätsstatistiker, Krankenschwestern und Friedhofsmusiker. Sie berichten aus ihrem Berufsleben und wagen auch die eine oder andere Prognose, was den eigenen Tod angeht. Wir hören von Krematoriumsgeografie und Urnentourismus, von vererbten Tätowierungen und unlesbaren Kranzschleifen, von Glassärgen und Mundformern, Friedhofssoftwares und Ballonbestattungen, Lieblingsbeerdigungsliedern und Stimmen aus dem Jenseits. Und von der Ambivalenz des großen Unbekannten, der den einen ungefragt aufsucht und dem anderen als Erlöser erscheint.
Mein Tod kommt an einem heißen Freitagnachmittag im Supermarkt an der Kassenschlange und schaltet mir mit einem kurzen, aber heftigen Stich das Herz aus.
Ich habe mir zum Beispiel selber nie die Frage gestellt, warum gerade ich? Das ist die Frage, die dann gestellt wird, nicht? Warum gerade ich? Und die habe ich mir nie gestellt, wieso nicht ich? Ne? Jeder, wir sind alle endlich.
Vom Sterben.
Fangen wir an, ich heiße Wolfram Koch, ich mache Theater seit 1984. Gestorben bin ich sechsmal und Tode verursacht. Sechs, vier, fünf, das weiß ich gar nicht so genau, muss ich noch drüber nachdenken.
Guten Abend wünsche ich, grüß Gott. Danke sehr, schönen Abend. Es ist Freiplatzwahl. Guten Abend, ich danke. Sie können sich hinsetzen, wo Platz ist. Abend. Ja, bitte. Danke vielmals. Danke.
Ich bin Hans-Dieter Ilgner, 64. Ich war bis vor 29 Monaten Bürgermeister der Verbandsgemeinde Braubach am Rhein. Das liegt bei Koblenz. Ich habe das Bürgermeisteramt 18,5 Jahre lang ausgeübt. Während dieser Zeit habe ich verschiedentlich an Trauerfeiern teilgenommen. Auch an Trauerfeiern für Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen. An unserer Feier nehmen teil Hilmar Gesse, 44, gelernter Steinmetz.
237.612 Menschen sind verstorben, während wir hier alles einrichten.
Olaf Meyer-Sievers, 46. Gelernter Trauerredner, Eventmanager und vormals Krankenhausfotograf.
Ich beginne meine Trauerreden gerne mit einem Bild, beispielsweise aus der Vogelperspektive, wie ein Flug über Landschaften. Die Vogelperspektive ist mir auch vertraut aus meiner Arbeit als OP-Fotograf. Da musste ich oft auf den Tisch steigen, Patienten von oben fotografieren. Und die Vogelperspektive nutzt auch die Friedhofssoftware Fritz.
Alida Schmidt, 29, gelernte Krankenschwester, Medizinstudentin und anatomische Vorpräparantin Humanmedizin.
Ich habe diese Tätowierung am 31.01.2003 machen lassen. Man sieht das Hamburg-Wappen, mein Geburtstag, mein Geburtsdatum, ein A für Alida und ein M für meine Zwillingsschwester Menina. Ich möchte diese Tätowierung nach meinem Tode meiner Schwester vererben. Ich denke, man könnte die Haut quadratisch von meinem toten Körper abpräparieren, auf einen Holzrahmen ziehen, in Alkohol aufbewahren oder aber gerben.
In Abwesenheit nehmen an dieser Feier teil Herr Werner Brenzel, 79. Herr Brenzel ist Mitglied in der Gesellschaft für humane Sterben. Weiter nimmt in Abwesenheit teil Herr Roland Schlage, 57. Herr Schlage hat einen Gehirntumor und ist im Jahre 2002 in das Sterbehospiz St. Helenen in Hamburg eingezogen. Seine Ärzte haben ihm damals eine Lebenserwartung von 3 Monaten gegeben. Herr Schlage lebt und Herr Schlage ist inzwischen wieder in ein normales Pflegeheim übergesiedelt. Sabine Herford, ehemalige Krankenschwester, heute Mortalitätsstatistikerin. Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Wir haben telefonisch zu ihr Kontakt.
Die Konfrontation in diesem Beruf mit dem Tod, die ist ja unbarmherzig, unbarmherzig. Meine allererste Tote war 37 Jahre alt, also eine junge Frau, und hieß Sabine, also ich auch, ne? Und das fand ich, hammerhart, ne?
Die Trauerfeier für XY fand in der Kirche statt. XY war weit über die Region hinaus bekannt und so drängten sich über 700 Trauergäste in der Kirche. Außer mir sprachen der Regierungspräsident, der Innenminister und der Pfarrer. Der Kirchenchor hat mit Orgelbegleitung gesungen und eine Frau betete monoton 5 Gesetze des schmerzhaften Rosenkranzes. Mein Tod kommt über die Terrasse, tritt in den Wintergarten, findet mich im Lehnstuhl, legt mir die Hand auf die Schulter und führt mich noch einmal durch alle Räume des Hauses. Und wenn ich meine Kettensäge ausschalte, klingt das so.
Wie man stirbt.
Ich heiße Matthias Breitenbach. Gestorben bin ich in 3 Stücken. Umgebracht habe ich Leute, Mist, ich glaube nur in 2.
Ich habe schon viele Menschen sterben sehen. Ein Mann, der bei fortschreitender Muskellähmung langsam erstickte. Eine Frau, die Wasser in der Lunge hatte und langsam ertrank. Ein Mann, der beim Aortenaneurysma innerhalb von Sekundenschnelle verblutete. Eine Frau, die bei gestörtem Stoffwechsel innerhalb von 4 Wochen verhungerte. Ein Patient ist einmal im Moment seines Todes aufgesprungen und weggelaufen. Ich bin im Zimmer gewesen und natürlich dem Patienten sofort hinterhergelaufen, um ihn wieder einzufangen, was mir auch geglückt ist. Das Problem dabei war für mich allerdings, dass der Patient recht groß war und auch recht kräftig. Und in dem Moment, in dem ich ihn in meinen Armen hielt, ihn also eingefangen hatte, ist er verstorben. Und ich konnte das Gewicht des Verstorbenen allein nicht halten, bin rückwärts gestolpert und wurde von dem Patienten begraben, mehr oder weniger.
Es gibt kein Rezept und jeder stirbt tatsächlich seinen individuellen Tod. Ne? Es ist so, es gibt den ganz entspannten, es gibt den währenden, es gibt ja auch die unterschiedlichsten Erkrankungen. Es ist ja nicht nur Krebs, man stirbt ja nicht nur an Krebs. Ne? So Arterienverkalkungen, die so schlimm sind, dass alle Gefäße dicht sind und die schreien. Also das ist das Schrecklichste, was bei einem so passieren kann. Also das wünsche ich gar niemandem. Man muss den nicht zwangsläufig kennen, nein. Man muss nur erkennen, dass er im Sterben liegt. Ne? Und das erkennen sie. Ich erkenne das an der Tür. Ne?
Tote!
Gärtnerin Erna Müller,
geboren
18.03.1935,
Todesort
Hamburg, eigene Wohnung,
Todestag
18.06.1906,
Todeszeit 15.58, Todesursache
Herzversagen,
Verbleib der Leiche
Gerichtsmedizin UKE,
Aktenzeichen
28.02.12.3, Sabine Herford.
Oder eben wie manche das machen, die ganze Zeit dabei sind, wenn es dem Menschen schlecht geht oder er immer weiter in die Agonie verfällt, das geht ja auch in Phasen, wenn einer immer weiter entweicht hier aus diesem Leben. Und wenn die dann Abschied genommen haben, alles beweint haben und aber die letzten Momente irgendwie nicht mitkriegen oder nicht mitkriegen wollen, dann ist das okay, wenn die rund miteinander sind, ne? Und ganz oft, so wie bei meinem Schwiegervater letzten Monat, war es so, dass der gestorben ist in dem Moment, als die Familie den Raum verlassen hat, ne? Das gibt es auch ganz oft. Dass der Tote tatsächlich oder der Sterbende die Ruhe braucht, um zu sterben, um wirklich loszulassen. Das ist nicht unerheblich.
Krankenschwester Sabine Herford sagt nach 30 Jahren Berufserfahrung, es gibt keine großen letzten Worte.
Nein, nee, eigentlich nicht. Es rufen alle nach Mama. Ist das Letzte, was sie rufen. Ist irre, ne? Die Herzinfarktleute, die können nichts mehr sagen. Die sind zack, bumm, tot. Das wünsche ich mir übrigens auch. Zack. Baff. Null.
Eins, zwei, drei. Ich sag einfach mal acht. Also, mein Name ist Peter-René Lüdecke. Seit 85 bin ich Schauspieler und bin ungefähr 8 verschiedene Bühnentode schon gestorben. Einer davon ist Tod einer Fliege.
Der organische Tod.
Ein weiteres sicheres Todeszeichen, das sind diese toten Flecken. Das Blut ist ja bekanntlicherweise rot. Und wie Sie wissen, sind ja da zelluläre Bestandteile drin und in den roten Blutkörperchen ist der rote Blutfarbstoff, der unser Sauerstoff transportiert. Und wenn jemand wirklich tot ist, nicht nur ganz Vitaminima, also dass man keinen Herzschlag sieht, aber der noch irgendwo einen ganz kleinen Blutfluss hat, wenn dieser Blutfluss wirklich aufhört, sinken also erstmal diese roten Blutkörperchen der Schwere folgend nach unten. Deshalb, wenn ich also am Rücken liege, werden die toten Flecken sich hinten bei mir winden. Und mit der Auflösung der Kapillarwände, also der Wände der ganz, ganz feinen Äderchen, ne, tritt das nachher auch ins Gewebe über, dieser Farbstoff. Und das ist ein interessanter Effekt. Also erstmal entstehen diese toten Flecken und nach einer gewissen Zeit sind die auch nicht mehr wegdrückbar. Und da kann man ein bisschen dran abschätzen, wie lange jemand schon tot ist. So, und dann gibt es natürlich noch ein sicheres Todeszeichen, also natürlich, wenn der Kopf abgerissen ist oder sowas. Also ganz bei den Unfällen. Da sieht jeder Laie, also es gibt, das auch der Gesetzgeber sagt, die nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen sind natürlich ein sicheres Todeszeichen.
Sehr eindrucksvoll war, was die Syphilis alles mit dir anrichten kann, wie sie dich von innen zerfrisst, die Schädeldecke anfrisst, die Organe, Knochen, wunderschön zu sehen. Alles in wirklich schönen, wie hießen die? Das waren, wie hießen die, nicht die Abdrücke. Ah.
Bei den Toten.
Olaf, hast du ein Taschentuch für mich zum Weinen?
Meine Familie hat ein Familiengrab. Ich befinde mich genau dort jetzt, sozusagen auf der Ebene 0, Erdgeschoss Grasnarbe. Für mein Grab wurde schon ein Rechteck von exakt 8x9 Metern abgesteckt. Wenn ich jetzt mit dem Graben beginnen möchte, dann brauche ich dafür einen Spaten, eine Schaufel, eine Spitzhacke und eine Axt. Was man hier unten bei den Toten auch finden kann, sind solche Mundformer.
Diese Mundformer werden üblicherweise Toten in die Mundhöhle eingesetzt, damit die Wangen nicht so eingefallen aussehen. In Österreich sind sie verboten.
Ja, müssen wir da oben noch sauber machen.
Ebenfalls benutzt werden sogenannte Augenkappen. Das sind Plastik-Halbschalen von unten her durchstochen, sodass Widerhaken auf der Oberfläche entstanden sind. Diese Kappen werden den Toten direkt auf die Augäpfel gesetzt und dann wird das Lid darüber gezogen, damit es nicht nach oben schnellt. Die Finger werden bei Toten oftmals in dieser Position über der Brust zusammengeklebt, damit die Hände nicht auseinandergleiten. Schlussendlich kann man die Leichen noch schminken.
Hast du ein Taschentuch für mich zum Weinen?
Plopp.
Wenn man tot ist.
Plopp.
Hier, Alfred hat eins.
Nur zum Weinen.
Ja, alles klar. Ich brauche es ja nicht. Ich habe ja noch. Kein Problem.
Nachher vielleicht noch eins. Ach, ja. Guck, da ist der Glaswagen.
Das ist der Glaswagen, ja. In diesen Glaswagen wird der Sarg hineingeschoben.
Grenze rein, los. Zack, 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 zack. Wir erwarten hier in der Kapelle jetzt zur Trauerfeier von XY wahrscheinlich weit über 700 Trauergäste. Davon wird natürlich nur ein Bruchteil hier überhaupt reinpassen. Bedauerlicherweise ist gleichzeitig ein Gewitter im Anmarsch. Das heißt, viele werden draußen bleiben müssen und könnten sehr nass werden.
Ich rufe Herrn Oberbilleteur Alfred Ruppert.
Guten Abend.
Guten Abend,
guten Abend. Guten Abend.
Ruppert, Abrechnung ist fertig.
Abrechnung ist fertig, ja. Ja, bei der heutigen Vorstellung bin ich als Legalberater tätig und werde hoffentlich meine Pflicht irgendwie zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Ja, was habe ich eigentlich noch zu sagen? Als ich vor 20 Jahren ans Burgtheater kam, war ich vorher Billeteur. War ich vorher Dankwart und Sargträger. Genügt es? Oder muss ich noch was sagen? Alles klar. Alles klar, bestens. Ja, wie kam ich eigentlich zur Bestattung? Zur Bestattung kam ich eigentlich durch eine Zeitungsannonce im Jahre 80 und war bis 84 Sargträger. Im 84er Jahr bot man mir dann einen Arrangeurkurs an, den ich dann durchführte und seither war ich Arrangeur. In Wien sagt man zu dem Bestattungspersonal Pompe Funèbre. Es kommt auf den Französischen aus dem Pompe, ja, und das schöne Laich. Also ich weiß nicht, ob man eine Laich als schön beziffern kann. Die Ausrichtung vielleicht der Trauerfeier kann unter Umständen schön sein, aber natürlich für die Angehörigen ist es nicht so. Wir haben eine Klassifikation von 4 Klassen und einer Sonderklasse. Die erste Klasse beinhaltet eine komplette Beleuchtung der Halle und einen Laufteppich bis zur Türe. Die zweite Klasse, da brennt nur mehr die Deckenbeleuchtung nicht. Bei der dritten Klasse ist es so, dass nur die Tumba-Beleuchtung mehr brennt. Tumba ist die, wo der Sarg draufsteht. Da haben Sie links und rechts dann die Beleuchtungskerzen. Und die vierte Klasse ist die, wo niemand mehr da ist, wo die Gemeinde Wien dann die Bestattung übernimmt. Dann gibt es noch die Sonderklasse und die haben wir hier. Und hier kommt der Sarg dann in den Glaswagen und wird einmal um das Burgtheater herumgeführt, wo der Schauspieler eben von seiner Spielstätte den Abschied nimmt. Wenn sich dann der Konvoi aufgelöst hat, wird der Verstorbene dann auf den zuständigen Friedhof gebracht und in aller Stille beigesetzt. Und auch mein Tod wird kommen. Und ich werde zu Hause sitzen im Sessel und werde mir gerade das Australien Open ansehen. Die
Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Zu welchem Lied man weint, ist ja eigentlich eine Angelegenheit des kulturellen Niveaus. Jetzt muss ich schauen, in Hamburg, haben wir vorher gesprochen, kommt ganz gut an, es löscht das Meer die Sonne aus. Was auch ganz gern genommen wird, ist Memories aus dem Musical Cats. Hin und wieder wird auch in Wien ein Wiener Lied gewünscht. Also, ich glaube nicht, dass das unbedingt die richtige Musik für Begräbnis ist, aber bitte. Das Menschenwille ist ein Himmelreich, also damals halt.
Ich bin als Aushilfe auf den Hamburger Friedhöfen tätig. Ich bin Geigerin und ich komme aus Rumänien. Ich möchte bei meiner eigenen Trauerfeier keine Musik haben. Ich empfinde aber als sehr, sehr traurig das Stück von Johann Sebastian Bach, Ruhet wohl.
Zum Einlass
wird sehr gerne die Ave Maria von Bach Gounod verlangt. Ja, dabei spielt die Orgel das Präludium in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Mit Orgel kostet es doppelt so viel, deswegen müssen Sie sich heute die Melodie der Orgel dazu denken. Ich spiele nur die Melodie von Charles Gounod.
Hier müssen jetzt vor allen Dingen ganz schnell die Kränze rein. Ich gucke als Trauerredner auf meinen Umbauplan. Bei offiziellen Anlässen kommen natürlich auch sehr mithelfen, muss ich als Trauerredner auf. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe.
Achtet ihr auf die Schleifen? Wir haben letztens schon eine Rüge bekommen. Die müssen lesbar sein. Hier steht, ich habe genug.
Aha. So. Ich werde als Trauerredner oft auch hinsichtlich der richtigen Positionierung der Kränze befragt, weil ich aufgrund meiner Recherchen für die Reden ja oft die Namen kenne, der nächsten Angehörigen etc. So, haben wir den?
Ich habe noch welche. Moment.
Herr Rupert, können Sie aus Ihrer Erfahrung ein bisschen
die Schleifen sagen? Sind einmal verkehrt. Der Kranz steht am Kopf da.
Das heißt, also was wir noch schnell richten können,
Blumen,
das können wir noch machen.
Die Blumen gehören hinauf.
Hast du schon einen?
Zum Einhängen, den?
Ja. Die sind alle am, die stehen alle am Kopf. Ja, und die Schleifen sind eine Katastrophe.
Oder sollen wir den zum Einhängen nehmen, ohne Schleifen?
Ist, oh ist ja, mach einfach.
Das ist verdammt schwer.
Oh Mann, der ist aber schwer.
Bitte, ja.
Wenn mir der Redner zunickt, weiß ich, dass ich dran bin. Ich beginne, das zweite Musikstück zu spielen. Das zweite Stück ist immer das traurigste. Die Leute weinen meistens dazu. In Hamburg sind zwei Lieder sehr beliebt. Es löscht das Meer die Sonne aus und La Paloma. Hier in Berlin habe ich erfahren, es gibt eine Art von Top-Ten-Liste, und auf dem ersten Platz befindet sich das Lied aus dem Titanic, My Heart Will Go On. An der zweiten Stelle Candle in the Wind wegen Lady Di. Und auf der dritten Stelle das Lied My Way in der Interpretation von Harald Junke. Ich weine nie. Das ist mein Beruf. Ich möchte auch keine Musik bei der eigenen Beerdigung haben.
Beut kriegst es häuft der Band, dann kommt der Abschied für uns drei.
Ich heiße Jörg Rathjen, spiele seit 15 Jahren Theater seit und
zur Entsorgung.
Als Hans-Dieter Ilgner sein Amt als Bürgermeister angetreten hatte, fand er zu seinem größten Bedauern eine vollkommen desolate Finanzlage und Verwaltung vor. Das wollte er natürlich ändern. Er beschloss deshalb, als sein ehemaliges Munitionsdepot geschlossen wurde, auf dem großflächigen Gelände ein Flammarium zu bauen.
Ich zeige hier einen Querschnitt durch die Technik, hier den Etagenofen, einen Rauchgaskühler, einen Zyklon, in dem festere Bestandteile nach unten sinken, einen Taschenfilter, da haften Stäube an, und einen Absorber, an dem Dioxine und Furane gebunden werden. Alles das wird wieder zurück während der Einäscherung in den Ofen geblasen. Der Absorber wird alle 2 bis 3 Monate mit Sauerstoff ausgeblasen. Hier oben ist die Einfahrebene. Hier fährt der Sarg ein. Nach der Hauptverbrennung wird die Klappe gedreht. Es erfolgt eine Etage tiefer, eine Nachverbrennung. Dann erfolgt die Abkühlungszone und schließlich unten das Ascheaustragsgefäß. Die Verweildauer einer Person von 40, ja sagen wir 60 bis 100 Kilo im Einäscherungstrakt liegt bei 80 bis 90 Minuten. Während der Einäscherung macht ein Keramikstein den ganzen Weg der Einäscherung mit, der wird nachher in die Urne gefüllt. Eine Person, ich sage, ein Bodybuilder, 200 Kilo reine Muskelmasse, hat 3 Stunden gebraucht, um eingeäschert zu werden. Während ein Korpulenter die Temperatur, die bei der Einäscherung irgendwo bei 800 Grad plus minus liegt, dann auf 1300, 1600 Grad hochgehen kann. Die Asche ist nun in dem Asche-Austragsgefäß abgekühlt und könnte eigentlich in eine solche Urne gefüllt werden. Auf dem Deckel steht wieder die Nummer des Keramiksteins und die Daten der eingeäscherten Person. Die Knochenanteile, die Minerale der Knochengerüste sind noch da. Sie würden nicht in die Urne passen. Deshalb wird es über eine Aschenmühle gegeben. Vorher werden Metallteile herausgezogen. Die Asche ist nun eingefüllt. Normalerweise nimmt der Bestatter diese Urne mit. Wenn er das nicht tut, wird sie ganz normal in einem Postpaket verschickt, meist adressiert an die Ordnungsbehörden.
Und dann fange ich an mit, in Deutschland gibt es Bestattungspflicht. Das ist in der Schweiz nicht so. Hier kann man sich die Asche eines Verstorbenen aushändigen lassen, wenn man beispielsweise den Wunsch hat, die Asche zu verstreuen. Wenn man diesen Wunsch in Deutschland hat, werden deshalb oft Urnen mit der Post offiziell in die Schweiz verschickt und dann inoffiziell nach Deutschland zurückgeschickt, sodass man individuelle Wünsche durchführen kann.
Das Freiburger Krematorium wird nicht besonders angenommen, weil es zu teuer ist. Die Leute fahren entweder nach Lahr oder Sausheim im Elsass. Dort hat man den Vorteil, man kann die Urne gleich mitnehmen.
Und dieser illegale Urnentourismus ist ein ganz schöner Aspekt, oder?
Frau Hauser rät allerdings davon ab, die Urne mit nach Hause zu nehmen, sich auf den Kaminsims oder in den Garten zu stellen, weil dann die Trauerarbeit nicht abgeschlossen werden kann. Sie empfiehlt dann eher eine Heißluftballonbestattung. Da kann man sich nach Rastatt hinwenden.
Und auch der Tod von Helmer Gesse wird kommen. Ja. Am Steuer seines Autos.
Er kommt während einer Feier. Ich mir eine Zigarette anzünde, wird mir schwarz vor Augen.
Ja, und diese Sandsteinurne, also die ist ja... Ach nee, Muschelkalk. Also Muschelkalk, die ist ja super hässlich. Dieser Schuhkarton mit Deckel oben sozusagen.
Mein Sarg soll nicht auf einem schwarzen Katafalk stehen, vielleicht auf einer hellen Glasplatte, auch mit Chromfüßen. Und wir haben darüber gesprochen, welche Art von Urne ich haben möchte. Ich habe mir dann eine wunderschöne Muschelkalkurne fein besandet.
Der Muschelkalk löst sich im Wasser nicht auf. Und bei einer Urnenbestattung auf See muss ich das innerhalb von 10 Minuten, sonst würden sich die Urnen wieder am Strand befinden oder anlanden oder in der Fischerei, in den Netzen.
Man muss nicht alles glauben. Ich habe mich für diese wunderschöne Muschelkalkurne entschieden und habe sie genommen. Alles das kostet, was ich hier geregelt habe, rund 5.000 Euro. Bei meiner Trauerfeier wünsche ich mir übrigens Dixieland.
Also ich heiße Nicole Hesters. Ich bin 50 Jahre an der Bühne, arbeite und lebe von diesem Beruf. Ich weiß, dass die Penthesilea, die ich gespielt habe, stirbt.
Steige ich in meinem Busen nieder, gleich einem Schacht, und hole mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dieses Gefühl forme ich zu Stahl, Heißätzendem und diesem, erst diesem glänzenden Metall, und diesem Dolch jetzt reiche ich meine Brust. So, 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 so. Und wieder. Und nun ist gut.
Und die anderen fallen mir jetzt nicht ein. Ich persönlich weiß wenig vom Tod. Er ist mir wirklich fremd. Auch wenn ich mich oft damit versuche auseinanderzusetzen, ich kenne mich da nicht aus. Ich lasse es auf mich zukommen, denn das wird ja passieren. Und bin sehr neugierig, sehr gespannt darauf und hoffe, dass ich es erleben werde. Eins, was ja wahrscheinlich jeder sagt, dass der Tod gehört absolut zum Leben.
Ach, Olaf, wir müssten auch noch mal, mal mit der Sterbehilfe die Sache abklären.
Haben wir denn fürs Handmikro da nachher schwarzes Tape hier unten, um es nochmal festzubeppen, um nicht wieder Umklebeband nehmen zu müssen, was das Handmikro verkleistert?
1258, Hans-Dieter möchte mit mir noch über die Sterbehilfe sprechen. Ich weiß im Moment noch nicht so genau, was er meint.
Sterben wollen.
Wenn man endlich sterben darf und dieses Alleinsein und dieses nur immer die eigenen Wände anzublicken und das Gefühl zu haben, auch die Gebete werden nur reflektiert von der Zimmerdecke, wenn das endlich aufhört. Wie viele sehnen sich danach, sterben zu können?
So wie wir gestern hier hergereist sind, sind im Jahre 2002 50 deutsche Bürger nach Zürich gekommen, um...
Und dieser illegale Urnentourismus ist ein ganz schöner Aspekt,
um Hilfe zum Freitod in Anspruch zu nehmen. Die Gesellschaft für Dingsbums, das gucke ich gleich noch nach, hat in der Dienerstraße eine Wohnung gemietet, mit einem Sterbezimmer. In Abwesenheit Herr Werner Brenzel. Herr Brenzel ist Mitglied in der Gesellschaft für humane Sterben. Herr Brenzel hätte sich hier besonders wohl gefühlt, weil die Sterbehilfe legal ist.
Mein Name ist Werner Brenzel und ich spreche hier von meinem Zuhause aus. Nicht, also das ist für mich wirklich das Normalste, dass es gibt, zusammen sterben müssen wir alle. Und deswegen könnte ich auch, wenn ich nicht mehr lebe, dann den Menschen heute sagen, wo ich noch lebe. Und auch dann danach eben immer wieder versuchen würde, den Leuten klarzumachen, wir müssen die Angst des Todes nehmen. Und zwar so nehmen, dass wenn man wirklich keine Lebensqualität mehr hat und leiden muss, dass dieses Leiden auf den eigenen Wunsch des Menschen beendet werden kann. Und das muss gesetzlich praktisch verankert werden. Und das wird höchste Zeit, dass es kommt.
Alida Schmidt hat einen Puls von 62. Während wir von Trauerfeier Leisner auf Feier Machold umgebaut haben, sind weltweit 364 Menschen für immer eingeschlafen.
Präparationen werden auf einem Präparationssaal vorgenommen, der nur Medizinern und Medizinstudenten offen steht. Bevor ich die ersten Hautschnitte setze, decke ich die Leiche ab. Die Leiche blutet selbstverständlich nicht. Sie wird auf den Kurs vorbereitet, indem man sie ein halbes Jahr bevor der Kurs beginnt zu Tanks, wo meistens auch mehrere Leichen drin liegen, ein halbes Jahr lang eben in einer Flüssigkeit aus Alkohol und Formalin einlegt. Ich beginne jetzt mit den ersten Hautschnitten. Eins in der Mediallinie des Körpers. Bei diesem Schnitt wird der Bauchnabel ausgespart. Der Bauchnabel bleibt die gesamte Präparation über bestehen und wird nicht entfernt. Zweitens. Am Unterkiefer entlang, zum Ohrläppchen und dann den Hals hinunter. Drittens, über die Schulter hinweg ins erste Drittel des Oberarms und viertens einen hemdsärmeligen Schnitt einmal rund um den gesamten Oberarm. Fünftens einen Entlastungsschnitt quer über die Brust unterhalb der Brustwarzen. Sechstens dem Beckenkamm folgend nach hinten, jeweils beidseitig. Und siebtens ein Verbindungsschnitt. Ich beginne jetzt, die Haut dort abzuheben, wo sich zwei Schnitte treffen, also ein Dreieck bilden, weil es erfahrungsgemäß dort am leichtesten ist, die Haut loszulösen. Während ich dies tue, kann es ein reißendes Geräusch geben. Wenn nun die Hautpräparation beendet ist, hängt sie in großen Lappen zu beiden Seiten der Leiche. Ich beginne dann, das Fettgewebe zu entfernen. Dabei ist erfahrungsgemäß die Geruchsentwicklung sehr stark. Der Geruch haftet am meisten in den Haaren, in der Kleidung, im Bereich der Ärmel und im Brust-Bauch-Bereich und außerdem auch an den Händen. Wenn die Präparation abgeschlossen ist, werden die Organe in Brust und Bauchraum wieder eingefügt und die Leiche wird dann mit so einer Nadel oder mit Hilfe eines solchen scharfen Löffels zugenäht. Temporäre Leichen werden nach spätestens 3 Jahren bestattet. Es findet dann eine Trauerfeier statt für die Angehörigen, die Studierenden und die Professoren, die am Kurs teilgenommen haben. Diese Trauerfeier wird übernommen vom Anatomischen Institut und anteilig auch vom Staat.
Mit den Toten sprechen.
Transkommunikation ist der Sammelbegriff für die Kontaktaufnahme zu anderen Bewusstseinsebenen, zum Beispiel mittels Tonband.
Man kann sich das so vorstellen, dass man ein Basisgeräusch braucht, zum Beispiel einen laufenden Radioapparat mit einem ausländischen Sender, einen Wasserhahn
oder ein Rasenmäher,
der tropft, oder einen Kanarienpiep
oder einen kleinen Hund.
Es gibt in Wien einen Verein für Tonbandstimmenforschung, VTFÖ. So. VTFÖ, jetzt weiß ich's. Es gibt keine Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme. Man muss sich entweder schriftlich oder durch einen Besuch bei Frau Maria Mahnow, Eisvogelstraße 4 im 6. Bezirk melden. Ja, man kann Dienstag um 18 Uhr dort hingehen. Es treffen sich dort meist ältere Damen, die sich dann Tonbänder vorspielen, die sie in der letzten Woche aufgenommen haben, wenn sie Kontakt zu ihren verstorbenen Ahnen hatten.
Ich war bei der für Hamburg zuständigen Dame, Frau Irma Schäfer in Winsen an der Luhe. Sie hat mir dann Tonbänder vorgespielt, auf denen Stimmen aus dem Jenseits zu hören gewesen sein sollen. Sie hatte eine Frage auf das Band gesprochen. Ich rufe Walter. Und die Antwort hörte sich dann für mich so an. Ich habe gefragt, was ich da gehört hätte. Frau Schäfer erklärte mir, Walter habe seine Frau Mario gerufen. Mario, komm.
Ihnen stelle ich folgende Frage. Ich frage die Jenseitigen, ob Karl wieder gesund wird, und höre folgende Antwort. Na klar, er ist Christ.
Wir haben alles Mögliche gemacht. Mit Gläsern gerückt und mit Tischchen.
Wir wollen gemeinsam schweigen. Etwa 2 Jahre nach der Trauerfeier für XY sollte er besonders geehrt werden. Man benannte eine Turnhalle nach ihm, die XY-Turnhalle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach mir eine Turnhalle benannt würde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Platz oder eine Straße meinen Namen trägt. Ich kann mir vorstellen, dass eine Büste von mir vor dem Flammarium in der Nekropole Braubach steht und das Flammarium den Namen Hans-Dieter Ilgner Flammarium trägt.
Er ist mir einmal sehr nah gewesen bei einem Autounfall. Da war es an der Kippe und ich habe so diesen Punkt gesehen da hinten. Und das war sehr hell. Ich war wieder mittendrin im Leben. Also es war weder mystisch noch war es beängstigend. Ja, es geht halt weiter, das ist das Schöne, wenn man auf der Bühne stirbt. Es geht weiter.
In seiner Funktion als OP-Fotograf wurde Olaf Meyer-Sievers eines Tages ins Unfallzimmer gerufen, um ein Kind nach einem Verkehrsunfall zu fotografieren. Auf dem Weg dorthin begegnete er den Eltern des Kindes, die dachten, ihr Sohn wäre leicht verletzt. Im Unfallzimmer angekommen erfuhr Olaf Meyer-Sievers vom Arzt, dass das Kind bereits klinisch tot war. Er bekam den Auftrag, die weit geöffneten Augen des Jungen zu fotografieren. Als Olaf Meyer-Sievers dies tat, bemerkte er, dass er sich in den großen Pupillen des Kindes spiegelte. Nach getaner Arbeit, als Olaf Meyer-Sievers das Unfallzimmer wieder verließ, begegnete er nochmals den Eltern, die noch nicht wussten, was los war.
Ich habe mich später gefragt, ob das sterbende Kind aus seiner Perspektive nicht doch mal ein sehr grelles Blitzlicht noch irgendwie wahrgenommen hat.
Das war Deadline, ein Hörspiel von Frank Böhle, Olaf Kröck, Helga Taug, Stefan Kägi und Daniel Wetzel. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rimini Protokoll. Es sprachen Olaf Meyer-Sievers, Alida Schmidt, Hans-Dieter Ilgner, Julia Semenova, Alfred Ruppert und andere. Regie Frank Böhle und Olaf Kröck. eine Autorenproduktion 2008. Wenn euch dieses Stück von Rimini-Protokoll gefallen hat, kann ich noch ein etwas weniger morbides Hörspiel vom selben Autorenkollektiv empfehlen. In Zeugen, ein Verhör, ist der Tod zwar auch mit von der Partie, aber weniger in seiner natürlichen Form. Es geht nämlich um Gerichtsverhandlungen und all die Protagonisten, die dabei eine Rolle spielen. Zu finden im Hörspiel-Podcast und in der Deutschlandfunk-App.